ein paar Worte noch zu dem, Frege, nicht? Wir haben ja da über diese Sachen mit dem Gedanken kurz zu reden begonnen, und ich habe sie, und sie erinnert sich, dass da am Anfang diese Sache gewesen ist, wo er sagt, also Wahrheit, Logik und so, und was für eine Art von Gesetzlichkeit ist das? Also das sollten Sie sich merken und wissen, dass das nicht ganz so einfach ist. Er sagt, es geht da um Gesetzlichkeit nicht in einem normativen Sinn, sondern eher in dem Sinn wie Unausweichlichkeit und Naturgesetz, aber es sind keine Naturgesetze. Also es sind die Gesetze des Wahrseins, von denen er da spricht, haben die Art von Verbindlichkeit, die Naturgesetze haben, sind aber keine Naturgesetze, insbesondere sind es nicht Gesetze der Psychologie. Das ist ein wichtiger Punkt, dass er da unterscheidet zwischen Gesetzen des Wahrseins und Gesetzen des Fürwahrhaltens. Und dann gibt es eben diese wichtigen Vorstellungen, dass er sich mal damit auseinandersetzt, dass normalerweise das Wort wahr wie ein Eigenschaftswort verwendet wird. Also dass man von irgendeiner Sache so grammatisch, strukturell so verwendet wird, dass man da halt irgendeine Sache hat, von der man dann ein Eigenschaftswort im prädikativen Gebrauch, ne, sagt, ist wahr. So wie man von einem Menschen sagt, ist, was weiß ich, kahlköpfig. Oder, ne? Und was bedeutet, dass es da dann eben immer sozusagen so eine Sache gibt, und natürlich das große Problem, was für eine Art von Sachen das ist, von denen man sagt, es ist kahlköpfig, weil vom Primzeug, oder ist wahr, weil vom Primzeug sagt man ja nicht, da fragt man sich nicht einmal normalerweise, ob sie kahlköpfig sind oder nicht. Daher ist bei dem Prädikat ist wahr natürlich auch eine ganz wichtige Frage, wovon wird das überhaupt möglicherweise prädiziert? Das ist die Frage nach den sogenannten Trägern des Wahrheitsprädikats unter den Truth-Bearing Expressions oder Entities. Was für Sachen sind das? Und da möchte ich Sie darauf hinweisen, dass in dieser Frage es eine Affinität gibt, wenn Sie den Text lesen, die ersten paar Seiten, eine Affinität gibt mit gewissen Problemen, die wir schon bei Aristoteles gefunden haben, nämlich dass es eben Verschiedenes ist, was da in Frage kommt. Frege sagt, Bilder, Vorstellungen, Sätze, Gedanken, ne? Sind es, von denen man sagen kann, sind wahr oder sind nicht wahr. Und so haben wir schon bei Aristoteles und bei Plato gesehen, dass es da auch sowas gibt. Ne? Also es gibt Gedanken, Meinungen, Wahrnehmungen und so. Das sind verschiedene Kandidaten für das, was man als mögliche Wahrheiten, als möglich Wahrsein betrachten kann. Und dann haben wir ja gesehen, dass also eben bei Aristoteles dann letztlich doch im Zentrum immer die Sätze stehen und so. Ein großer Teil von dem Text von Frege beschäftigt sich mit der Frage, was ist da das Primäre? Sind es Sätze oder sind es Behauptungen oder sind es Gedanken oder so? Und in einer gewissen Weise ist das eigentliche Ziel dieses Aufsatzes oder ein Hauptziel dieses Aufsatzes klarzumachen, dass es Gedanken sind, die wahr oder falsch sind. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt mit Ihnen gleich diskutieren, wie man das auffassen soll, ob man jetzt eher sagen soll, dass Gedankenabstraktionen von Sätzen sind, oder ob man zu Befrege sagen soll, die Sätze sind der sinnliche Ausdruck, der wahrnehmbare Ausdruck von Gedanken, eine Sache, die ja dann also wörtlich auch im, da gibt es ein oder zwei Sätze, die wörtlich in dem Traktatus von Wittgenstein vorkommen, wo eine ganz interessante Frage ist, ob also von Hans Sluga, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen da, Peter Sluga im Frühjahr mal einen Vortrag gehört hat, wenn er einen Aufsatz mit dieser vertreten hat, zu überlegen, ob das nicht so sein könnte, dass Frege das von Wittgenstein hat, diese Sachen, weil zu der Zeit, wie er diesen Absatz geschrieben hat, der schon in einer sozusagen Korrespondenz und Auseinandersetzung mit Wittgenstein gestanden hat. Es steht auch viel drinnen, was eben negativ doch ziemlich eindeutig auf Wittgenstein bezogen wird, also wo er versucht, eine Position gegen dem seine Idee zu markieren. Also diese Frage mit den Gedanken und so weiter, das wollen wir jetzt mal, ob das Gedanken oder Sätze zu sind, das wollen wir mal zurückstellen und auf die andere Frage zurückgehen, die da fundamentaler ist, nämlich wie es überhaupt mit dieser Eigenschaftswort-Theorie steht. Und da ist eben der Punkt, den ich das letzte Mal kurz angesprochen habe, wo ich dann gesagt habe, also es gibt bei Frege auch diese Überlegung, man könnte ja sagen, das ganze Klebin mit der Wahrheit ist insofern überflüssig, mit einem Städtlesing, wenn es nicht vorwiegend der Zeit, aber das sagt man eigentlich ziemlich ausdrücklich, weil ja, wenn man sagt, so und so ist wahr, man sich das ist wahr immer sparen kann und wenn einer sagt, ich habe heute, also wenn ich jetzt sagen würde, Sie werden es nicht glauben, aber es ist so, ich habe heute wirklich schon eine halbe Flasche Whisky und habe ein Glas Shampoos getrunken und so, und sie sagen, nein, das glaube ich nicht, und ich sage, aber es ist wahr, dann wird es dadurch auch nicht wahrer. Ne? Und könnte man der Auffassung sein, dass also Frege, weil er dieses Argument bringt, sozusagen ein Vertreter einer sogenannten Redundante oder Überflüssigkeitstheorie dabei ist. Ich habe Ihnen aber gesagt, das kann man daraus nicht schließen. Und es spricht sehr viel dafür, dass er keineswegs ein Anhänger einer solchen Redundanztheorie war, was ihn irritiert hat, und das sollten Sie auch über ihn wissen und über diesen einen Text, ist, womit er nicht wirklich übereinstimmt, was er nicht wirklich akzeptiert, ist diese Sicht der Wahrheit als Eigenschaft. Denn, und das ist ein ganz einfacher Gedanke im Grunde, wenn Wahrheit ein Prädikat ist, das über eine gewisse Sache von Gegebenheiten, über irgendwelche Argumente oder Subjekte halt sozusagen ausgesagt wird, dann ist immer, dann müssen solche Aussagen wahr oder falsch sein, damit sie überhaupt Aussagen sind. Und damit kommt man in einen Zirkel, den er nicht akzeptieren möchte. Das ist eigentlich an dieser Stelle sein Haupteinwand. Dass er sagt, und das ist auch sein Einwand, das führe ich jetzt nicht mehr aus, aber da können wir dann vielleicht im Anschluss an den Herrn Wiener noch einmal ein bisschen drüber sprechen. Das ist auch sein Einwand dagegen, dass es sich bei Wahrheit um Übereinstimmung handelt. Weil auch Übereinstimmung etwas ist, das entweder stattfindet oder nicht stattfindet und damit sozusagen man das nur wieder verschoben hat und wieder zu einem Zirkel kommt. Und daher schließt sein Gedanke nicht damit, dass er sagt, der Wahrheitsbegriff ist überflüssig, sondern ist undefinierbar. Das ist sozusagen sein wesentlicher Punkt. Er ist undefinierbar, aber es ist ein Begriff und ein Konzept und eine Vorstellung, auf die man nicht verzichten kann. Jede dieser Aussagen, die ich jetzt gemacht habe, ist ein Begriff oder ist eine Vorstellung, ist ein Zugesagt worden, ist in einer gewissen Weise, wie Frege in diesem Absatz und an anderen Stellen immer wieder selber sagt, sehr irreführend und falsch. Wenn Wahrheit etwas nicht ist, dann ist sie eben nicht ein Begriff und nicht ein Gegenstand, sondern ist, nicht ein Begriff und wenn, dann am ersten noch ein Gegenstand. Seine Auffassung ist eben die, dass worum es bei der Wahrheit geht, sozusagen der Übergang von einem bestimmten Gedanken zur Objektivität ist, so quasi, zu etwas Objektivem. Das ist es, worum es bei der Wahrheit geht. Und Urteil, der Akt, um den es sich dabei handelt, also sofern dieser Übergang ein Akt ist, nennt er den Urteil. Das Urteil ist das Übergehen von einem Gedanken, den man gefasst hat und mit dem man jetzt Verschiedenes machen könnte, zu seiner Wahrheit. Und in diesem Übergang, das ist etwas, was Frege nicht sagt, aber was zum Beispiel von Wittgenstein her ein bisschen näher liegen würde, zu sagen, in diesem Übergang von einem Gedanken, den man bereits gefasst hat, zu seiner Wahrheit, in diesem Übergang kann man scheitern. Ja? Also in diesem Übergehen kann sich dann eben herausstellen, dass es nicht wahr ist. Aber es ist noch immer derselbe Gedanke, der wahr oder nicht wahr ist. Und das ist sozusagen seine Grundauffassung. Das ist schon eine Auffassung, die sehr nah an der von Wittgenstein ist, obwohl es da gewisse Differenzen sind, dass man die Wittgenstein sehr stark übernommen hat, bis zu einem hohen Grad. Jetzt mache ich mit dem Schluss, mit meinem Teil der Sache. Und nur noch eine kurze einleitende Bemerkung vielleicht. Also, das ist seine Position, ganz wichtig. Kann ich jetzt nicht, ich habe gemeint, ich wäre ein bisschen was über diesen Aufsatz von Ramsey oder über diese zwei, drei Stellen. Aber Ramsey ist ein Vertreter, das war ein Freund, ein englischer Philosoph, der sehr jung gestorben ist und ein guter Freund von Wittgenstein gewesen ist. Und in dieser kurzen Lebenszeit, ich glaube 32 oder was ist der Wohnung ungefähr, nicht einmal so alt wie Mozart, hat er ein paar wirklich sehr, sehr großartige Sachen geschrieben über verschiedene Arten von Themen, also in dem Bereich also mit Ökonomie ein bisschen, was Mathematik und Logik, das war so ein Renonanztheoretiker. Wenn man jetzt dann auf die grundlegenden Werke von diesem polnischen Logiker, Philosoph Alfred Das geschaut, dann ist das Wichtigste an denen einmal, was man verstehen muss, dass das ein Versuch ist, Wahrheit zu definieren. Also genau das zu machen, was von Frege gesagt hat, das kann man nicht, das will ich nicht, das soll so nicht sein. Und warum das so ist und warum es sozusagen einen Sinn hat, gegen die doch eigentlich ganz guten Argumente von Frege trotzdem dafür bestehen, dass man Wahrheit definieren muss, dafür sind zusätzliche Hintergründe relevant. Ein sehr, sehr spezieller Hintergrund dafür ist eben die Auseinandersetzung, da werden Sie darüber reden, mit dem Problem der sogenannten Paradoxien. Und der weitere Hintergrund, in dem diese Paradoxien-Problematik eingebettet ist, ist etwas, worüber wir hier gar nicht gesprochen haben, nämlich die Frage, sozusagen, was überhaupt eine wissenschaftliche Theorie ist. Was eine wissenschaftliche Theorie ist, die sozusagen den Anforderungen Freges genügt, nämlich dass in einer Theorie alle Schluss- und Folgerungszusammenhänge immer transparent dargestellt sein müssen und man verstehen muss, was es heißt, auch verstehen muss, was heißt, das aus einem und das andere folgt. Und das besondere Interesse, das sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts auf die sogenannten axiomatischen Theorien konzentriert hat, also auf sozusagen die Verfassung einer Theorie in dem Sinn, wie das eben Euklid vorgeführt hat. Also dass eine Theorie sozusagen eine Menge von ein großes sprachliches Gebilde ist, sozusagen, das aus lauter Sätzen besteht, wobei unter diesen Sätzen ganz bestimmte Beziehungen ausgezeichnet werden können. Also nicht nur so ein Sack, wie ein Sack Kartoffeln, wo die Sätze mit Erdöffeln drinnen sind, sondern dass das zwar so was ist, aber es strukturiert, dass eben ganz bestimmte Sätze da ausgezeichnet werden können, in dem Sinn, dass sie eine besondere Rolle spielen können, eben, was man sogenannte Grundsätze oder Axiome, aus denen andere Sätze abgeleitet werden können. Und dass man dann die Frage der Überprüfung einer Theorie, die Frage der Verifikation einer Theorie, wobei das auch eine sehr interessante Sache ist, inwiefern überhaupt Theorien was sind, was man verifizieren kann oder soll. Weil normalerweise redet man ja von Verifikation in Bezug auf Sätze. Ne? Sozusagen die Frage der Bewahrheitung oder der Überprüfung, der Evaluation einer Theorie in diesen axiomatischen Systemen, sozusagen bis zu einem hohen Grad sich darauf konzentrieren kann, sich mit diesen Axiomen auseinanderzusetzen, wenn geklärt sein sollte, dass die Ableitungsverhältnisse, die zwischen diesen Axiomen und allen anderen Sätzen bestehen, sozusagen stabil sind. Das heißt, das zerfällt jetzt die Aufgabe der Auseinandersetzung mit sozusagen einer Theorie in zwei Aspekte. Und das ist sozusagen auch ein ganz wesentlicher Hintergrund, diese Diskussionen, welche Rolle spielt der Folgerungsbegriff, welche Rolle spielt der Weitbegriff, für diese Entwicklung der Tarski-Theorie. Ne? Okay, also damit machen wir.
Ich muss sowieso noch ein bisschen
Schluss. Ja.
So. Also, ja, also danke für die Einladung, dass ich hier.
Ja. Was Sie machen.
Ja. Vielleicht beehrt es uns ab und zu mal wieder, aber wir werden Nobel drüber hinwegsehen. Gut, also ich werde jetzt hier in groben Zügen vorstellen, worum es in der Tarskischen Wahrheitstheorie gegangen ist. Zuerst nochmal als Einleitung, also welche Bedeutung hat diese Theorie, wie kann man das verorten in der Philosophiegeschichte? Also diese Theorie ist, kann man sagen, der Grundstein für viele der modernen Debatten über Wahrheit. Also fast alle modernen, zumindest die formalen Wahrheitstheorien, gehen in irgendeiner Form auf Tarski zurück, haben entweder eine Idee von Tarski oder eifern seiner Methode nach. Das heißt, diesen Aufsatz zu kennen, ist ganz wichtig auch für das Referat nächste Woche von Herrn Leo Stadelmüller, wo ein Überblick über moderne Wahrheitstheorien gegeben sein wird. Also ich versuche auch ein bisschen das vorzubereiten, was nächste Woche kommen wird. Tarski selber ist ein polnischer Logiker, der so im Umfeld des Wiener Kreises immer wieder in Wien war auch, und der, wie alle Mitglieder des Wiener Kreises oder wie viele zu dieser Zeit, dann emigrieren musste und später in Berkeley tätig war. Seine Wahrheitstheorie hat er in den 30er Jahren präsentiert in zwei Texten, die ich kurz angeben werde. Also zuerst mal hier. Also, das ist der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen, der ist 1935 erschienen, und die semantische Konzeption der Wahrheit und die Grundlagen der Semantik, der ist 1944 erschienen. Falls Sie nicht so sehr in formalen oder logischen Dingen bewandert sind und Sie haben verspüren trotz oder wegen diesem Vortrag die Lust, sich hineinzulesen, würde ich den Text hier empfehlen, weil der gibt eine informelle Einleitung, gibt eine eher philosophisches Publikum gerichtete Einleitung, während der erste eher formal ist und für Leute, die in Logik interessiert sind. Hier haben wir ein Bild von Tarski mit Gödel, das sind quasi die Urgesteine der modernen Logik, auf der Ringstraße übrigens. Mein Referat gliedert sich jetzt in vier Teile. Also zuerst werde ich eingehen auf den philosophischen Hintergrund. Da kommt eine ganz wichtige Idee, nämlich die Idee der T-Schemen oder T-Bikonditionale. Wir gehen darauf ein. Der zweite Teil wird eine Behandlung der Lügner-Antinomie sein. Ich werde auch noch eingehen, warum die wichtig ist. Dann dritten schauen wir uns kurz die Definition an. Wie schaut sie genau aus? Und am Schluss gehe ich noch, wenn die Zeit bleibt, auf die Tarski-Hierarchie ein und warum das in der modernen Wahrheitstheorie nicht mehr ganz so gemacht wird, wie Tarski das gemacht hat. Also was diese Begriffe bedeuten, kommt alles noch. Das ist nur zum strukturellen Überblick. Also was auf jeden Fall ganz wichtig ist, wenn wir Tarskis Definition der Wahrheit anschauen, dann müssen wir gleich fragen, was wird da definiert? Wird da die Wahrheit definiert oder wird da eine bestimmte Auffassung von Wahrheit definiert? Was wird da genau gemacht? Und Tarski gibt selber da eine ganz klare Antwort. Es geht ihm nicht darum, die Wahrheit zu definieren oder den Wahrheitsbegriff zu definieren, sondern was er machen will, ist, eine bestimmte Intuition auszudrücken in einer formalen Definition. Also wir haben hier ist das das erste Zitat von das, was ich vorlesen werde, also worum geht es, was ist das Ziel von seiner Wahrheitsdefinition? Er sagt, unsere Diskussion kreist um den Begriff der Wahrheit. Das Hauptproblem ist eine befriedigende Definition dieses Begriffs, das heißt eine Definition, die sachlich angemessen und formal richtig ist. Und wir werden darauf eingehen, was diese zwei Worte jetzt bedeuten. Sachlich angemessen und formal richtig. Das sind seine zwei Ziele, das will er erreichen, so eine Definition. Und dann ist auch ganz klar, die beabsichtigte Definition zielt nicht darauf ab, den Sinn eines wohlbekannten Wortes anzugeben, um es zur Bezeichnung eines neuen Begriffs zu verwenden, sondern, und das ist wichtig, sie zielt im Gegenteil darauf ab, den tatsächlichen Sinn eines alten Begriffs neu zu erfassen. Also er hat schon den Anspruch zu sagen, wir haben einen Begriff der Wahrheit, der da ist, wir haben Intuitionen bezüglich diesem Begriff, und er hat jetzt vor in seiner Definition diesen Sinn, der immer da ist, diese Intuition, die immer da ist, neu zu erfassen, in einer neuen Theorie. Und was das aber nicht ist, heißt, dass es jetzt die einzige Definition oder einzig mögliche Begriff der Wahrheit ist. Er sagt am Schluss seiner Definition, wir sollten uns abfinden damit, dass wir nicht einen, sondern mehrere verschiedenen Begriffen gegenüberstehen, die mit demselben Wort bezeichnet werden, nämlich Wahrheitsbegriff oder ist wahr. Wir sollten versuchen, diese Begriffe so klar wie möglich da zu machen, mit Hilfe einer Definition, eines axiomatischen Verfahrens oder sonst in einer Weise. Um weitere Verwirrungen zu vermeiden, sollten wir festlegen, für verschiedene Begriffe verschiedene Terme zu gebrauchen. Und dann können wir zu einem besonnenen und systematischen Studium aller betreffenden Begriffe hergehen, das ihre Haupteigenschaften und gegenseitigen Beziehungen herausarbeitet. Also er steht nicht mit dem Anspruch da zu sagen, meine Definition ist die einzig mögliche. Er steht mit dem Anspruch da zu sagen, meine Methode, die ich anwende, erlaubt uns, verschiedene Intuitionen, verschiedene Begriffe von Wahrheit darzustellen und sie zu vergleichen. Das ist sein Punkt. Er hat schon den Anspruch, dass er mit seinem Wahrheitsbegriff, mit seiner Definition, eine ganz zentrale Intuition erfasst, dass er eine Intuition, die schon seit Aristoteles da war, ausdrückt. Aber es ist nicht die Idee, dass das jetzt der einzige Wahrheitsbegriff, der möglich ist. Sondern gerade die Methode ist ganz wichtig. Ja. Und über diese Art von Auffassung, diese Art von, dass es nicht darum geht zu fragen, was ist Wahrheit, sondern es geht ihm darum zu fragen, wie funktioniert Wahrheit, wie können wir das darstellen, wie funktioniert das innerhalb einer klar definierten Sprache, was kann was macht dieses Wort der Wahrheit, dieses semantische Begriff, das sind die Fragen, auf die er eingeht. Und das nennt Leon Horst in seinem Buch The Task and Turn, nennt er das wie der Buchtitel Der Task and Turn, also eine Wende. Und das ist sein quasi von Task das philosophische Programm, kann man sagen. Und diese Methode hat eine Auswirkung auf die eigentlich gesamte analytische Philosophie, nämlich dass man formale Methoden, Logik und formale Sprachen verwenden kann, um philosophische Intuitionen einzufangen. Dass uns das etwas bringt in der Philosophie. Das ist einmal die philosophische Grundauffassung. Und zweitens zum philosophischen Hintergrund, es ist für das, die immer so, oder er geht davon aus, dass Wahrheit eine Eigenschaft ist. Also das ist ganz klar. Er versucht, ein Wahrheitsprädikat zu definieren. Wie gesagt, wenn wir wieder darauf einkommen, er sagt nicht, dass man das so sehen muss. Er sagt nur, er definiert so und er will zeigen, dass diese Definition fruchtbar ist, dass wir da viel sehen. Aber es ist natürlich, er geht nicht mit dem Anspruch heran, um zu sagen, Wahrheit muss eine Eigenschaft sein. Das macht er nicht. Und zweitens, Wahrheit ist eine Eigenschaft von Sätzen. Das ist auch ganz klar. Nämlich von sprachlichen Ausdrücken, von Äußerungen, von Aussagen, von syntaktischen Zeichenketten. Also er hat vor, ein Wahrheitsprädikat zu definieren, eine Eigenschaft von Sätzen. Ja? Also das ist ganz klar. Gut, der zweite Anstoß, da gehe ich zur nächsten. Also das erste Ziel haben wir schon geklärt, ist eine neue Positionierung der klassischen philosophischen Wahrheitstheorien mit Hilfe der formalen Logik. Und das zweite ist, was er auch vorhat, ist eine wissenschaftliche Grundlegung der Semantik, Definition von semantischen Begriffen. Der Punkt ist auch ganz, ganz zentral, wenn man verstehen will, wie Tarskys Wahrheitstheorie zu verorten ist, nämlich, dass es zu der Zeit, wo Tarski gelebt hat, davor immer in dem Aufstieg der modernen Logik immer ein Problem gab mit semantischen Begriffen. Also Begriffen wie bezeichnen, referieren, Definition, Erfüllung, Benennung oder eben auch Wahrheit. Wenn man es semantisch auffasst. Ich komme noch darauf zurück, wann man es genau semantisch auffasst. Also alle Begriffe, die einen eine Beziehung zwischen sprachlichen Zeichen und dem, was sie bedeuten, ausdrücken. Weil diese Begriffe, wenn man die versucht hat, formal zu definieren, sind immer Paradoxien aufgetreten, oder nicht immer, aber sind Paradoxien aufgetreten. Um nur einige zu nennen, also die Grayling-Nelson-Paradoxie, die Richardsche Antinomie und eben die Lügner-Antinomie, wir kommen darauf zurück. Und diese Paradoxien waren immer ein zentrales Problem bei der Definition von semantischen Begriffen und die Semantik wissenschaftlich, und dabei die Semantik wissenschaftlich zu fassen. Und der zweite Impetus für Daskys Theorie ist, er will semantische Begriffe ganz klar formal einwandfrei definieren, also formal korrekt. Also das sind die zwei Hintergründe, die wichtig sind, um diese Wahrheitstheorie zu verstehen. Das erste, Einfangen einer philosophischen Intention in eine formale Definition. Und das zweite, eine wissenschaftliche Grundlegung von semantischen Begriffen. Das ist, das erste kann man philosophisches Programm, das zweite könnte man logisches Programm nennen. Und teilweise, also die Sachen ergänzen sich ganz gut. Teilweise sieht man, jetzt schreibt er eher an Logiker, jetzt schreibt er eher an Philosophen. Also es ist wichtig, dass diese zwei Tendenzen da sind. Ja. Gut, wie sieht das jetzt genau aus? Und warum heißt Daskys Definition eigentlich semantisch? Also Daskys gesagt, die Intuition, die er einfangen will, die sieht ungefähr so aus. Die schaut so aus, dass wir zustimmen würden. Eine wahre Aussage ist eine Aussage, welche besagt, dass sich die Sachen so und so verhalten. Und die Sachen verhalten sich eben so und so. Das würde ich sagen, ist so eine intuitive Definition von wahrer Aussage. Von diesem Prädikat wahre ist eine wahre Aussage. Und das will er explizieren. Und er sagt, er hat da einige Argumente dafür, dass er sagt, das drückt eine Sache aus, die also Wahrheit als Übereinstimmung auffasst mit der Wirklichkeit unter Anführungszeichen, beziehungsweise eine korrespondenztheoretische Auffassung von Wahrheit. Und er argumentiert dann teilweise sogar damit, dass er sagt, es gibt da Untersuchungen, wie viele Leute würden dem zustimmen. Und da kann er zeigen, dass da 90% der Menschen dem zustimmen würden. Also er sagt nicht, das ist der einzige Begriff, den man definieren kann, aber er will diese Intuition einfangen in seiner Theorie. Und also wenn man das jetzt ein Beispiel dafür nimmt, und das ist jetzt wirklich ein Klassiker der Philosophiegeschichte, der immer wieder auftaucht, den muss ich da fast verwenden. Wenn wir eine beliebige Aussage hernehmen, zum Beispiel, es schneit, dann würden wir, sagt Daskys, wohl folgenden Satz zustimmen. Es schneit ist eine wahre Aussage dann und nur dann, wenn es schneit. Das ist eine ganz klar einfache intuitive Vorstellung. Aber auch schon diese einfache intuitive Vorstellung gerät in ganz große Probleme, wenn man sie formal ausdrücken will. Also das hier ist jetzt schon eine erste Instanz von dem, was nachher T-Schema heißen wird. Ja, man könnte natürlich eine Abstimmung machen, wer würde diesem Satz zustimmen, also würden Sie dem zustimmen oder wären Sie dann dagegen, dass das stimmt? Wer würde dem zustimmen? Können wir vielleicht mal. Also, die große Mehrheit. Also, ja, oder vielleicht die Mehrheit, sagen wir die Mehrheit. Gut, also dieser Satz ist für das ein also eine zentrale Intuition, die er einfangen will.
Eine kurze Sache, wenn man an den Aristoteles zurückdenken, weil Sie auch gesagt haben, dass er eine Intuition rekonstruiert, die wir immer schon und alle haben und die eben das erste Mal von Aristoteles oder ein erstes Mal von Aristoteles definitiv und klar artikuliert worden ist. Das ist diese Sache mit dem Übereinstimmen. Ein wichtiger Punkt ist schon auch, dass man darauf aufpasst. Eins steckt da natürlich noch drinnen auf der vorigen. Ansteckt noch drinnen, ist eine Aussage, welche besagt, dass die Sachen sich so und so verhalten und die Sachen und verhalten sich eben so und so. Dass davon die Sachen die Rede, also erst einmal, dass da impliziert ist, dass eine Aussage was ist, was in sich artikuliert ist, was zusammengesetzt ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dann, dass davon unspezifisch von mehreren Sachen die Rede ist und dass die sich verhalten. Das ist etwas, was ein bisschen abweicht von dem, was Aristoteles sagt, weil bei dem ist ja immer von dem Sonderfall die Rede, dass einem, nämlich einem Individuenausdruck oder einem Individuum, wenn wir vom Sachenfall reden, etwas anderes zukommt. Und hier, da muss man sich klar sein darüber, dass das nicht ein Widerspruch ist oder dass es nicht. Das ist einfach eine Verallgemeinerung von dem, was Aristoteles sagt, auf mehrstellige, also sozusagen auf Aussagen mit mehreren sozusagen Items an der Subjektstelle, das ist ein wichtiger Punkt. Dann etwas, was man natürlich auch noch richtig lesen muss, so, das heißt natürlich nicht, dass nur wahre Aussagen solche sind, die besagen, dass die Sachen sich so und so verhalten. Nein, sondern, so dürfen Sie das nicht lesen, sondern das stimmt schon auch, dass im Grunde alle Aussagen von der Art sind, eine Aussage ist eben, die feststellt, dass etwas sich so und so verhält, daher muss an der Aussage eine Gliederung festgestellt werden können, und wahr ist sie, wenn die Sachen sich.
Ja, ja, das wird explizit im Debi-Konditional auf der nächsten Seite wird es klarer. Also, was hier ausgedrückt wird, ist ein Verhältnis, und das ist ganz wichtig, das ist, der einfache Satz hat schon eine, wenn man es sich genauer anschaut, recht komplexe Struktur. Und zwar, hier ist ein sprachlicher Ausdruck, der unter Anführungszeichen steht. Wir benennen hier einen sprachlichen Aussagen. Wir sagen, wir nehmen her die Aussage, es schneit. Wir könnten auch sagen, wir nehmen her die Aussage, die besteht aus den und den Buchstaben. Wir benennen die Aussage, wir haben einen Namen für die Aussage und bringen den in Beziehung zu der Aussage. Und das ist ganz wichtig. Also wir haben hier links haben wir einen Namen einer Aussage stehen und rechts haben wir die Aussage stehen. Das heißt, deswegen semantisch die Wahrheitsdefinition von Darski. Für ihn ist Wahrheit ein Prädikat von einer Aussage, ein Prädikat von einer Zeichenkette oder von einem Ausdruck und wir zeichnen eine Beziehung zwischen diesen sprachlichen Zeichen, zwischen diesem Namen der Aussage und dem, was die Aussage aussagt, oder der Aussage. Ja? Man könnte dann immer allgemein sagen, der Aussage, also den Namen der Aussage und den Gegenständen, die sie bedeutet und so weiter, aber das ist ein bisschen schwieriger. Also es ist jedenfalls eine Beziehung zwischen einem Namen der Aussage und der Aussage. Und das ist, das kann man jetzt, also da muss man sich jetzt überlegen, zunächst einmal, was sind denn genau Namen für Aussagen? Was meint er damit? Also das Erste ist, wir haben gesehen, wenn wir eine Aussage unter Anführungszeichen stellen, dann haben wir einen Namen der Aussage. Wir können eine Aussage benennen, indem wir sie einfach unter Anführungszeichen stellen. Da meinen wir nicht das, was die Aussage ausdrückt, sondern wir meinen die Aussage, die sprachliche, also die syntaktische Zeichenkette der Aussage. Wir könnten aber auch sagen, als Name der Aussage einen empirischen Hinweis. Wir könnten sagen, das, was Alfred gesagt hat. Das ist auch ein Name von der Aussage. Wenn der Alfred sagt, es schneit, dann kann ich genauso sagen, das, was Alfred gesagt hat, ist wahr, dann und genau dann, wenn es schneit. Ja? Das heißt, hier hängt es gar nicht davon ab, ob da links jetzt das unter Anführungszeichen steht. Ich könnte da einfach sagen, wenn der Alfred sagt, es schneit, sage ich, das, was Alfred gesagt hat als Name der Aussage, ist eine wahre Aussage dann und nur dann, wenn es schneit. Also dieses T-Schema ist viel umfangreicher, als man beim ersten Blick annimmt. Und dann dritte Möglichkeit wären strukturell deskriptive Namen, dass ich genauer angebe, aus welchen Zeichen besteht diese Aussage. Also ich sage, die Aussage, die aus den Buchstaben ES, Abstand, SCH, NEIT besteht, ist eine wahre Aussage genau dann, wenn es schneit. Das wäre auch eine Möglichkeit, diese Aussage zu benennen. Oder, und das ist jetzt nur ein Vorblick auf nächste Woche, was ganz zentral ist, also Kurt Gödel hat eine Methode entwickelt, dass wir jeder Aussage eine Zahl zuordnen können, die uns genau angibt, aus welchen Zeichen die Aussage besteht. Und das nennt man Gödel-Zahl. Und da werde ich nicht genau darauf eingehen heute, aber es ist ganz wichtig, dass Sie sehen, dass da zwischen diesen Namen, also dass das alles gleichwertige Namen für eine Aussage sind. Diese Gödel-Zahl, das ist recht kompliziert, aber es ist natürlich klar, dass ich einfach jeder Aussage eine Zahl zuordnen kann. Und die hat dann eben gewisse Eigenschaften, dass ich darauf die Zeichen zurückschließen kann, auf die sie bestehen.
Naja, sagen wir so. Also bei 3 und 4 ist der wichtige Punkt der, was 3 und 4 von 1 und 2 unterscheidet ist, dass in 3 und 4 in beiden Fällen sozusagen eine Art, sagen wir jetzt eine Art von Grammatik oder sowas als Referenz vorausgesetzt wird. Strukturell deskriptive Namen setzen als solche Referenz oder als Grammatik eben voraus das Alphabet. Nicht? Also die Beschreibung der Wörter durch Buchstaben und die Nummer 4 setzt natürlich voraus ein System, das wäre natürlich nicht möglich, wenn es sich bei der Sprache, um die es da geht, nicht um eine Handlung würde, bei der man zeigen kann, wie alle komplexeren Namen, die in ihr vorkommen, oder alle komplexeren Ausdrücke, die in ihr vorkommen, aus einfacheren zusammengesetzt wären. Sonst hat das keinen Sieg. Und dann kann man zeigen, dass diese Art von Zusammensetzung auf die Verhältnisse abgebildet werden kann, die zwischen Zahlen.
Genau, also das, die Lesemethode funktioniert ja nur für formale Sprachen.
Also das ist schon klar, dass im Unterschied zu 1 und 2, hier die Hinweise, da ist alles, da haut alles hin. Ne? Ja. Das, was der und der gesagt hat, das, was dort und dort geschrieben steht, das, was auf einem verschmutzten Zettel von dem Dingsbums in den geheimen Briefkasten versteckt worden ist und so weiter und wo niemand weiß, was draufsteht und trotzdem alle Spione sind und so. Da reicht alles aus. Aber bei den Antrieb brauchen Sie jeweils ein bestimmtes System.
Ja, also das funktioniert dann, wir kommen eh noch darauf ein, was genau sind formale Sprachen, in denen funktioniert das dann. Also Tarski verwendet in seiner Wahlsdefinition immer strukturell deskriptive Namen. Das werden wir gleich uns dann genauer anschauen. Gut, und jetzt können wir so ein allgemeines, das auf eine allgemeine Formel bringen und sagen, x ist eine wahre Aussage genau dann, wenn p, wobei hier für p eine beliebige Aussage eingesetzt werden kann, also der untersuchten Sprache zumindest, und für x ein Name dieser Aussage, also einer von den vier Möglichkeiten oder auch ein anderer Name, also wir können ja da kreativ sein in dieser Art. Aber ganz wichtig ist eben, dass diese T-Schemen jetzt für Tarski diese Intuition ausdrücken, die er vorher gesagt hat. Und wenn man das jetzt in Gödel-Zahlen schreibt, weiß ich nur, weil es nächste Woche wahrscheinlich vorkommen wird, in der Notation gebe ich es schon mal an. Also zu Gödel-Zahlen schreibt man immer mit solchen eckigen Klammern, das meint dann eben die Gödel-Zahl von der Aussage P ist eine wahre Aussage genau dann, wenn P. Also das ist der Name für die Aussage als Zahl und das ist die Aussage. Ja? Und das kann man dann eben formal so schreiben. Also nur weil nächste Woche wahrscheinlich mehr dann so gegeben wird, damit Sie das schon mal gesehen haben. Das sagt nichts anderes aus als das hier. Also das ist nur eine formalere Schreibweise. Gut, also diese T-Schemen sind jetzt für das oder sind überhaupt ein ganz zentrales Konzept auch nach Tarski geblieben.
Also das ist eine Einsetzung in das, was eine Propositional Function oder sonst genau, was ist, als f von x, wobei das Prädikat t ist wahr und das x an der Argumentstelle wird das ein bisschen eingeschränkt, das sind dann diese korrekt gebildete Namen von Aussagen. Ne?
Genau, ja. Ja, also also das hier ist eine ganz zentrale Idee, das muss man jetzt mal klar sagen, die in allen Wahrheitstheorien nach Tarski eigentlich so bleiben wird. Also wir wollen für Wahrheitsdefinitionen immer, dass sie uns diese Sätze liefern. Dass sie für jeden Satz der Sprache so einen Satz bilden kann. Ja? Also es gibt zwar Wahrheitstheorien, die das vielleicht nicht so haben oder die das aufgeben, aber das ist ganz wichtig. Aber obwohl das so eine einfache Intuition ist, bringt uns das in große Probleme. Da kommt jetzt die Lügenantinomie ins Spiel.
Ja.
Achso, nein, da gehört das P in den Gödelklammern, weil ich ordne der Aussage eine Zahl zu. Ja? Also das sagt die Gödelzahl von der Aussage P. Ja? Also ich ordne der Aussage eine Zahl zu, das ist ihr Name und diese Zahl bezeichne ich so. Ja? Damit ist nur ausgedrückt, dass das die Gödelzahl von P ist. Ja? Das ist aber ein Name für die Aussage P, ganz einfach. Ja? Also ich setze für x hier, setze ich die Zahl ein. Ja? Also das bezeichnet einfach die Zahl, das ist so die übliche Notation. Ja? Ja. Und daraus ist aber jetzt ganz leicht, eine Paradoxie zu generieren. Und das ist ganz zentral. Weil diese Paradoxien, die will man auf jeden Fall verhindern. Und wir werden jetzt kurz darauf eingehen, was strukturell diese Paradoxien erzeugen. Also, man kann das ganz leicht machen. Man kann einfach einen Lügnersatz bilden, der sagt, die auf dieser Folie in Zeile 2, das sollte jetzt eigentlich 3 sein. Das ist die Zeile 2. Ne? Gedruckte Aussage ist keine wahre Aussage. Das ist ein Satz, der ist so einmal völlig unbedenklich. Ja? Also den kann man, in jedem Fall in der Umgangssprache, kann man den auf jeden Fall bilden. Es gibt nichts, was mich daran hindert. Jetzt das Problem ist aber, dass die in der Zeile 2 gedruckte Aussage genau diese Aussage ist. Ja? Also diese Aussage, die sagt, die auf dieser Folienzeile 2 gedruckte Aussage ist keine wahre Aussage. Die meint sich selber damit, weil sie in dieser Folienzeile 2 gedruckte Aussage ist, sagt die über sich selber aus, dass sie keine wahre Aussage ist. Da ist ein Problem. Warum? Wenn wir das jetzt ins T-Schema einsetzen, wir sehen natürlich gleich, dass das ein paradoxer Satz ist, aber wenn man das jetzt noch genauer sich anschaut und in das T-Schema einsetzt, dann bekommen wir für diesen Satz L. L ist eine wahre Aussage, genau dann, wenn, und jetzt sagen wir, was sagt L aus, die auf dieser Folie in Zeile 2 gedruckte Aussage keine wahre Aussage ist. Das ist auch nochmal unbedenklich, aber jetzt kommen wir auf die Idee, aha, aber die auf dieser Folie in Zeile 2 gedruckte Aussage ist schon wieder L. Das heißt, ich erhalte dann diesen Satz. L ist eine wahre Aussage, genau dann, wenn L keine wahre Aussage ist. Und das ist jetzt eine direkte Paradoxie. Das ist eine direkte Antinomie, das ist eine Kontradiktion, ein Widerspruch. Also, das kann nicht sein. Man muss sich jetzt genau anschauen, wie das entsteht. Aber was klar ist, ist, dass wir hier eigentlich nichts Verwerfliches getan haben. Wir haben einen Satz gebildet, haben den L genannt, sind draufgekommen, der bezieht sich auf sich selbst und haben dann das T-Schema eingesetzt. Und dann kommt diese Paradoxie hinaus. Ja? Ist das ungefähr klar, wie das entsteht? Also es geht um diesen selbstbezüglichen Satz L, der von sich selbst aussagt, dass er keine wahre Aussage ist. Und der erzeugt mir im T-Schema eben diese Paradoxie, weil er hier eingesetzt wird als Name, L ist eine wahre Aussage, und hier genau dann, wenn L keine wahre Aussage ist, weil das sagt er ja aus, ne? Dass die auf dieser Folie in Zeile 2 gedruckte Aussage keine wahre Aussage ist. Ne? Okay? Und das
also vielleicht, ja, dass wir nochmal auf den Anpunkt zurückgehen, dass wir nochmal bekräftigen oder herausarbeiten, inwiefern die Aussage korrekt gebildet ist, zunächst einmal. Ne?
Ja. Also die Aussage ist.
Die auf dieser Folie in Zeile 2, also ob das jetzt eine 2 oder gedruckte Aussage ist, keine wahre Aussage. Also insofern ist das korrekt gebildet, dass die auf dieser Folie in Zeile 2 gedruckte Aussage
ist ein Name. Wirklich
ein Name ist von einer Sache, die existiert. Ja. Wenn hier auf der zweiten Zeile tatsächlich was steht. Und das kann man auch nicht mit was anderem verwechseln. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt, wenn es eine Aussage ist, dann muss es möglich sein, von ihr zu sagen, das ist jetzt eine syntaktische Überlegung eigentlich, weil so wird syntaktisch das Wahrheitsprädikat eingeführt, da muss es möglich sein, von ihr zu sagen, sie ist wahr. Und wenn Sie jetzt an den Aristoteles zurückdenken, dann muss es rein syntaktisch betrachtet, wenn es möglich ist, von einer Sache zu sagen, sie ist wahr, auch möglich sein, von ihr zu sagen, sie ist falsch. Ja? Und das haben wir hier. Also haben wir nichts getan, was man nicht tun dürfte. Und alle Probleme, auf die wir dann stoßen werden, das ist jetzt der Punkt, wo sie das über. Die können also nur an einem. Ne? Die können nur auf einen bösen Geist sozusagen zurückzuführen sein.
Ich gehe vielleicht gleich an, was jetzt diese Voraussetzungen sind. Wir haben drei Möglichkeiten für die bösen Geister quasi. Ich fange vielleicht mit dem zweiten an. Also in der Sprache gelten die Gesetze der klassischen Logik. Das könnte ein böser Geist sein. Wir könnten sagen, naja, dann heben wir die klassische Logik auf. Ja? Das tun Leute, das macht Kripke, das machen andere Wahrheitstheorien, moderne Wahrheitstheorien, tun das. Für Tarski war das keine Option. Der andere böse Geist wäre jetzt zu sagen, okay, wir sagen einfach, das T-Schema gilt nicht für solche komischen Lügnersätze. Das war für Tarski aber auch keine Option. Und die Option, die Tarski jetzt zieht, ist die, dass er sagt, wir haben vorausgesetzt, dass wir neben den Aussagen, ja, enthält die Sprache, in der wir diesen Lügnersatz bilden, auch noch den Namen für die Aussage. Sie kann über ihre eigene Aussage sprechen. Sie kann von sich selbst sagen, dass sie falsch ist. Das heißt, die Sprache, in der wir bilden, da dürfen wir einfach diese Aussage L als Namen hernehmen und sagen, das ist falsch. Und diese Sprachen nennt Tarski semantisch geschlossene Sprachen. Und für ihn ist das das Problem bei diesem Paradox. Wir können in der modernen Wahrheitstheorie klassifizieren, wie die auf diese Lügner-Antinomie eingehen, ob sie das aufheben oder ob sie das aufheben. Da wird nächste Woche sowieso ein großer Überblick kommen über die Wahrheitstheorien. Also das sind die drei Möglichkeiten, die man machen kann. Aber das gezielt die erste Option und sagt, wir dürfen einfach keine Sprache verwenden, die, in der man jeden Ausdruck bilden kann, sogar den Namen für die eigenen Aussagen und dass man von dem dann sagen darf, wer es wahr oder falsch. Das ist das Problem. Er will die Sprache klar trennen. Und das ist jetzt das nächste ganz wichtige Konzept bei Tarski. Er sagt, wir müssen jetzt klar unterscheiden zwischen zwei Dingen. Also, ja, einer davon muss aufgegeben werden. Wir müssen klar unterscheiden zwischen die Sprache, über die wir sprechen, von deren Ausdrücken wir sagen, die sind wahr oder die sind falsch. Das nennt er Objektsprache. Also die Sprache, für die wir das Wahrheitsprädikat definieren. Und zweitens, die Sprache, in der wir das Wahrheitsprädikat definieren. Also die Sprache, in der die Wahrheitsdefinition durchgeführt wird. Ja? Der Lügensatz, sagt er ja, entsteht genau dann, wenn ich diese zwei Dinge zusammenwerfe. Wenn ich eine Sprache habe, die über ihre eigenen Ausdrücke sprechen kann, die von sich selbst, wo ich einen Satz bilden kann, der von sich selbst sagt, der über sich selbst spricht, selbstbezügliche Sätze bilden kann. Und diese klare Trennung ist quasi das wichtigste Merkmal oder eines der wichtigsten Merkmale von Das Gibt's Wahrheitstheorie. Und ist auch im weiteren Sinne ganz, ganz wichtig. Also will ich selbstbezügliche Sätze wie L verhindern, denn er sagt, über die Sätze einer Sprache kann ich nur sprechen, wenn ich in eine Metasprache gehe. Und wenn das so ist, dann kann ich natürlich über die Sätze der Metasprache wieder nur in einer weiteren Metasprache reden. Ja? Und immer so weiter. Das heißt, ich kann nie einen Satz bilden, der etwas über sich selbst aussagen kann, weil ich muss immer eine Sprache höher gehen. Ja? Das heißt, ich kann nie einen Satz bilden, der sagt, ich bin wahr, also der von sich selbst aussagt, der ist wahr. Also das ist ganz wichtig. Da gibt es dann auch Kritik daran, dass man sagt, ja, aber da schmeißt man ja noch viel, da schüttet man das Kind mit dem Bade aus, da sind noch andere nettere selbstbezügliche Sätze, denen man sehr wohl ein Wahrheitsprädikat zusprechen kann, aber darauf gehen wir dann nicht, denn das kann man vielleicht nächste Woche ein bisschen machen. Bei Tarski ist das jedenfalls das Übel, das er erkannt hat. Ja. Gut, also das ist mal nur die Vorbedingung. Und was er jetzt sagt, ist, wenn wir uns jetzt anschauen, für welche Sprachen könnte ich jetzt dieses Wahrheitsprädikat definieren, dann müssen das Sprachen sein, wo ich da klar trennen kann zwischen diesen zwei Konzeptionen. Und die Umgangssprache, sagt er jetzt, da kann ich das eigentlich nicht tun. Die Umgangssprache erlaubt mir immer, alle möglichen Ausdrücke zu bilden. Es wäre komisch, wenn ich sagen würde, okay, wir müssen jetzt unsere Umgangssprache revolutionieren und immer klar trennen zwischen Objektsprache und Metasprache. Ich sage, das wäre mit dieser Universalität der Umgangssprache gar nicht vereinbar. Und deswegen sagt er, für die Umgangssprache kann ich keine Wahrheitsdefinition geben, weil wir werden immer diese Paradoxien entstehen. Ja? Und das ist natürlich dann keine formal korrekte Wahrheitsdefinition, wenn so paradoxe Sätze entstehen. Das ist immer das Problem gewesen in der gesamten Geschichte der Semantik und so weiter. Dass wenn so Paradoxien entstehen, dann ist diese Definition einfach nicht formal korrekt, sie entspricht nicht den Gesetzen der Logik. Gut, und deswegen wendet sich Tarski formalen Sprachen zu. Und er sagt, er will sich Sprache anschauen, wo ich wirklich zwischen diesen zwei Ebenen klar trennen kann, wo klar angegeben ist, was sind die Ausdrücke der Sprache, wie bilde ich mit diesen Ausdrücken Aussagefunktionen und Aussagen, ja, und dann kann ich auch wirklich klar sagen, in dieser Sprache kann ich nur über das und das sprechen, und wenn ich über die Ausdrücke sprechen will, dann gehe ich in eine Metasprache. Also, das ist einer der Gründe, warum Tarski sich nur mehr formalen Sprachen zuwendet, der Grund, und von da an eben mit der Umgangssprache also nichts mehr anfängt. Also für die Umgangssprache ist das nicht möglich, diese Trennung, da wird eine formal korrekte Wahrheitsdefinition nicht durchführbar sein, aber wir können sehr wohl durch diese Betrachtung von formalen Sprachen etwas lernen über den Wahrheitsbegriff und sagen, okay, das hat auch eine Bedeutung für die Umgangssprache, wir wissen, wie diese Paradoxien entstehen, wir haben mehr Wissen über den Wahrheitsbegriff erlangt. Gut, aber seine Definition würde jetzt an einem ganz konkreten Beispiel einer formalen Sprache durch. Das ist natürlich die Frage, wir müssen jetzt einmal, wenn wir eine formale Sprache betrachten, das wird schon Punkt 4 die Definition, wir müssen uns jetzt überlegen, was ist jetzt wenn ich diese formale Sprache angehe, was ist die Bedingung, die meine Wahrheitsdefinition da erfüllen muss? Was soll da passieren? Und da, neben der formalen Korrektheit, sagt er, die sachliche Angemessenheit, also wir wollen eine Definition des Symbols WR, beziehungsweise des Symbols T, also des Prädikats, des Wahrheitsprädikats, zutreffende Definition der Wahrheit nennen, wenn sie folgende Bedingungen nach sich zieht. Und die erste von diesen Bedingungen sagt, ich will alle Instanzen des T-Schemas ableiten können. Also das T-Schema X in WR oder das war in der Extension des Wahrheitsprädikates oder das X ist eine wahre Aussage, dann und nur dann, wenn P, wenn für X ein strukturell deskriptiver Name eingesetzt wird und für P die Übersetzung dieser Aussage in die Metasprache. Also alle diese Instanzen soll ich herleiten können. Das nennt man die Konvention T. Und diese Konvention T ist ganz zentral, nicht nur für die Wahrheitstheorien, sondern auch für die Sprachphilosophie. Bei Davidson wird das dann vorkommen und so weiter. Das ist seine, seine Bedingung, die eine Wahrheitsdefinition erfüllen muss, die er sich selber setzt. Wir wollen alle Instanzen von diesem T-Schema ableiten. Und das Zweite ist, es ist weniger wichtig, dass wir, wenn X eine wahre Aussage ist, dann sollen wir auch zeigen können, dass es eine Aussage ist. Aber da kommen wir dann noch darauf ein. Also das ist nur mal, was soll diese Definition erfüllen? Sie soll alle Instanzen des T-Schemas ableiten können. Und jetzt muss er natürlich klar angeben, was ist diese Sprache, die ich mir anschaue. Und da muss er angeben, welche Zeichen ich verwende. Also er betrachtet eine Sprache des Klassenkalküls, ja? Also eine ganz bestimmte formale Sprache, die spricht über Klassen oder heute würde man sagen Mengen von Individuen oder sowas. Und ich gebe genau an, welche Zeichen sind da enthalten. Also wir haben da nicht oder für alle und die Inklusion, also eine Menge ist in einer anderen enthalten und wir haben gewisse Variablen. Das ist alles, was wir in dieser Sprache haben. Und dann werden wir angeben, wie diese Zeichen zu Aussagefunktionen verbunden werden. Das schauen wir uns dann an. Und dann werden wir angeben, welche davon sind unsere Aussagen. Also wir können dann klar angeben für diese formale Sprache, was sind wirklich meine Sätze, was sind wirklich genau meine Aussagen. Und dadurch kann ich eben dann auch klar trennen zwischen Objekt- und Metasprache, wenn ich das angebe. Also das ist mal das, was für die Objektsprache angegeben wird. Und der zweite Teil ist dann die Metasprache, die muss ich auch klar definieren. Also die Metasprache wird erstens einmal alle Aussagen der Objektsprache enthalten, beziehungsweise eben Übersetzungen davon. Das ist ganz wichtig, ansonsten könnte ich die T-Schemen da gar nicht lesen. Dann als zweites wird sie allgemeine logische Ausdrücke enthalten, also das sind Begriffe wie Folgen und so weiter. Und sie wird alle strukturell deskriptiven Termini enthalten. Also es wird für jede Aussage einen Namen, der Objektsprache einen Namen enthalten. Ja? Das sind die Ingredienzien für die Metasprache. Und wenn ich die habe in der Metasprache, kann ich eine Wahrheitsdefinition bilden. Das ist sein Punkt. Und da gibt es jetzt eben mehrere Möglichkeiten, so eine Wahrheitsdefinition zu bilden. Und das gewählt eine ganz bestimmte aus. Also wir könnten, und das wird für nächste Woche auch noch relevant sein, wir könnten eine Wahrheitsdefinition so bilden, dass wir sagen, x ist eine wahre Aussage dann und nur dann, wenn x, okay, das ist jetzt ein bisschen, wenn x eine Aussage x1 ist und p1, x eine Aussage x2 ist und p2, wobei immer die x1, xn Namen von Aussagen sind und die p1, pn jeweils diese Aussagen. Das heißt, wir bilden einfach eine Kette von T-Sätzen, von D-Bin-Konditionalen. Und die definieren mir dann genau, was eine wahre Aussage ist. Ja? Also ich sage, wenn x die Aussage so und so ist, ja, dann muss gelten die Übersetzung für diese Aussage, also die Aussage selbst. Wenn x die Aussage ist, dann muss gelten die Aussage. Wenn x die Aussage ist, dann muss gelten die Aussage. Und das wäre eine mögliche Wahrheitsdefinition. Aber das gesagt, das ist schwierig, weil wir haben im Allgemeinen nicht die Möglichkeit zu sagen, dass die Aussagen, die wir haben, nur endlich viele sind. Es gibt Wahrheitsdefinitionen, vor allem dann im Deflationismus, die, das werden wir nächste Woche dann sehen, die so vorgehen. Da muss man dann auch genau sagen, warum sie so vorgehen und so weiter. Taske lehnt das noch ab, weil er sagt, da müsste ich so einen unendlich lange Satz bilden, der mir sagt, die Aussage, also wenn x die Aussage ist, dann muss, und die Aussage, also wenn x dieser Name dieser Aussage ist, dann muss die Aussage gelten, wenn x dieser Name dieser Aussage ist, muss die Aussage gelten und so weiter. Ja. Also das lehnt er ab, das ist für ihn, das will er nicht. Und er geht dann einen anderen Weg, er sagt, wir sollen die Wahrheitsdefinition so durchführen, dass wir das über einen Begriff machen, der ist ein bisschen technischer, der Begriff, nämlich der Erfüllung einer Aussagefunktion durch Gegenstände. Das ist jetzt ein bisschen ein technisches Kapitel. Ich werde da kurz darauf eingehen, wie das dann genau ausschaut. Also man müsste jetzt einfach für die Sprache hingehen und sagen, was sind unsere Aussagefunktionen? Was sind die fundamentalen Aussagefunktionen? Und da ist für diese Sprache des Klassenkalküls ist die fundamentale Aussagefunktion, die mir sagt, xi ist enthalten in xj. Also der Gegenstand, der von der Variable xi, also der für die Variable xi eingesetzt wird, ist enthalten im Gegenstand, der für die Variable xy eingesetzt wird. Das sind die fundamentalen Aussagefunktionen und dann müssen wir gewisse Grundoperationen angeben, die eben in unseren Zeichen vorhanden sind.
Ja? Vielleicht doch ein bisschen. Okay. Also, das Ziel muss ja sein, also bei dem ersten Schritt, ne, muss ja sein, dass man, wenn man diese Objektsprache angibt, muss man eine Möglichkeit haben, sozusagen wirklich alle Aussagen, die es in dieser Sprache gibt, zu charakterisieren. auf eine allgemeine Art und Weise. Und dadurch, das ist schon mal eine Sache, wo die Umgangssprache ausscheidet. Und zwar nicht nur deswegen, oder nicht, vielleicht gar nicht einmal primär deswegen, weil man da immer nur so viel mehr andere und eigentümliche Aussagen bilden kann, in der auf unvorhersehbare Weise immer wieder neue Aussagen bilden könnte in der Umgangssprache, wenn auch nur eine Aussage gegeben ist. Also wenn es irgendwas gibt, dann kann man immer unendlich viel anderes noch daraus bilden in der Umgangssprache. Das wäre eine Sache, die man gerade noch hinnehmen könnte. Aber was nicht so leicht möglich ist, ist eben in der Umgangssprache, wenn man das grammatisch beschreibt, in einer Grammatiktheorie, sozusagen zwischen den Aussagen und anderen grammatisch richtig gebildeten Sätzen zu unterscheiden. Also muss man eine Sprache haben, die sozusagen wirklich echt, in der man sozusagen nur Aussagen hat und nicht andere Arten von Sätzen. Also wo klar ist auf der syntaktischen Ebene, dass wenn man das und das macht, dass man nur das und das machen kann, und wenn man das und das macht, dann ist das Resultat immer, dass man eine Aussage gebildet hat. Das wäre etwas, was an sich jetzt auch wieder gar nicht so schwer, da könnte man sich ganz kleine Modelle denken, mit, was weiß ich, 12 Aussagen oder so, wo gar nicht, oder ja, so. Das wäre aber wieder zu kurz gegriffen, weil das würde die Sache zu sehr einschränken. Was er will, ist, dass, obwohl diese zweite Bedingung erfüllt ist, nämlich die, ich darf das und das mit diesen und jenen Dingen machen und dann ist immer garantiert, dass das eine Aussage ist, dass das erfüllt ist und dass man trotzdem unendlich viele zusammenbringt. Auch da wären jetzt verschiedene Sprachen denkbar, könnte man sich welche ausdenken. Und er hat eben als ein Beispiel, das besonders sozusagen mit diesen minimalistischen Anforderungen ein maximales Resultat oder maximale Analogieschlüsse erlaubt, eben die Sprache der Mengenlehre gewählt. Das ist sozusagen gesagt, ja, das, er hätte auch eine andere nehmen können, um verschiedene Dinge zu zeigen. Aber der größte Erfolg, den er sich versprechen kann, ist eben, die Mengenlehre sozusagen so wie eine Sprache betrachtet, also nicht jetzt als die Mengenlehre betrachtet, sondern als eine Sprache betrachtet, ist erfüllt sozusagen beides. Man kann genau angeben, welche Zeichen erlaubt sind, wie sie kombiniert werden müssen und alle stimmen darüber überein, dass man unendlich viele verschiedene Aussagen bilden kann in dieser Sprache. Ich glaube, das ist einmal, damit man den Status sieht. Man könnte vieles von dem, was jetzt erklärt werden wird, auch erklären, wenn man irgendein anderes, simples Beispiel nimmt, dass Leute, denen sich die Zehennägel aufrollen, wenn von Mathematik geredet ist, nicht so abgeschreckt werden oder sowas. Aber für ihn ist das sozusagen die, sage ich nicht, aber es ist nach wie vor ein Beispiel. Ne?
Ja, also wenn wir eine Sprache hätten, wo nur 5 Aussagen vorkommen, dann könnte man mal wirklich ganz einfach definieren. Man sagt dann einfach, die Aussage 1, also unter Anführungszeichen, ist wahr, genau dann, wenn was die Aussage 1. Die Aussage 2 ist wahr, genau dann, wenn die Aussage 2. Die Aussage 3 ist wahr, genau dann, wenn die Aussage 3. Und so weiter. Und das würde mir ganz klar ein Wahrheitsprädikat definieren. Ich wüsste genau, auf welche Aussagen trifft dieses Wahrheitsprädikat zu. Naja, auf alle, die für dieser Satz dann gilt. Ne? Aber das sind natürlich, also solche Sprachen sind irrsinnig einfach. Also Sprachen mit 5 Aussagen, das ist keine große Leistung, da eine Wahrheitstheorie zu finden. Also das schafft jeder erstsemestrige Logiker dafür, eine Wahrheitstheorie. Aber das Interessante ist eben, dass ich für Sprachen, die eine unendliche Anzahl von Aussagen besitzen, dass ich für die eine Wahrheitsdefinition bilden kann. Und der Punkt ist jetzt, dass für diese Sprachen, da muss eins schon gegeben sein. Und zwar für diese Sprachen muss klar sein, wie setzen sich die Aussagefunktionen zusammen, beziehungsweise die Aussagen. Ja? Und das ist jetzt diese Definition, die er gibt für diese eine Sprache. Ja? Also wir haben da so, diese Sprache sagt mir nur, das Einzige, was diese Sprache mir sagen kann, die ist auch recht einfach, ist eine formale Sprache, wobei man damit sehr viel mathematisch ausdrücken kann, die sagt mir nur, der Gegenstand I ist im Gegenstand Y enthalten. Mehr sagt ihr nicht. Das ist die fundamentale Aussagefunktion. Und dann kann ich noch dazu sagen, okay, der Gegenstand XI ist im Gegenstand XY nicht enthalten. Ich kann sagen, der Gegenstand XI ist im Gegenstand XY verhalten oder der Gegenstand XK im Gegenstand XL und so weiter. Also alles, was ich in dieser Sprache machen kann, ist nur über Mengen oder über Klassen aussagen kann, dass die eine in der anderen enthalten ist. Mehr kann ich da nicht tun. Und das ist dann eben die fundamentale Aussagefunktion. Kleiner als die geht es nicht. Ne? Ich kann nicht weniger aussagen, als der Gegenstand I ist im Gegenstand Y enthalten. Weniger, das ist die elementare Aussagefunktion. Und dann kann ich aber auch noch diese Grundoperationen drauf anwenden. Und damit komme ich zu einer rekursiven Definition von Aussagefunktionen. Nämlich, ich kann sagen, die x ist eine Aussagefunktion, wenn es aus diesen fundamentalen Aussagefunktionen durch eine beliebige Kombination oder durch Anwendung dieser Grundoperationen aufgebaut ist. Ne? Und es ist klar, ich kann da unendlich große Ausdrücke erstellen. Ich kann unendlich oft dieses Oder anwenden. Ausdrücke bilden, die irrsinnig groß sind. Aber die Struktur von diesen Aussagefunktionen erlaubt mir dann eine Wahrheitsdefinition. Zunächst einmal eine Definition von erfüllt sein und dadurch dann eine Wahrheitsdefinition. Und der Punkt ist jetzt, alle diese Kombinationen hier sind Aussagefunktionen, aber was sind jetzt genau Aussagen? Weil wenn ich zum Beispiel sage, der Gegenstand xi ist im Gegenstand xj enthalten, das ist keine Aussage. Ne? Das sind zwei Variablen. Da ist nicht klar, über welchen Gegenstand sagt das, naja, der Gegenstand liegt hier, aber das sagt man jetzt noch nichts aus, weil das können verschiedenste Gegenstände sein. Ne? Also das ist keine Aussage, das ist nur eine Aussagefunktion, das sind freie Variablen enthalten. Ja? Also wie wenn man sagt, x ist rot zum Beispiel, jetzt aus der Umgangssprache, das ist keine Aussage. X ist rot, wenn x eine Variable ist, das kann für verschiedenste Gegenstände gelten.
Die Lucy bei den Peanuts, das sagt dann immer, show me one.
Ja, genau. Also eine Aussage ist dann eben, wenn ich sage, für alle x ist rot. Ja, also ja,
leider sagst du, ich habe viele, viele Freunde. Ne? Schau mir mal.
Ja, also eine Aussage, ein Beispiel ist eben, wenn ich sage, für alle x ist rot. Ja? Also für alle Gegenstände sind rot, das ist eine Aussage, das ist klar. Da ist die Variable, man sagt, das ist gebunden durch einen Quantor. Ja? Also, oder es gibt ein x, das ist rot. Ne? Das ist aber eine Aussage. Ja? Und deswegen ist ganz klar diese Definition hier. X ist eine Aussage, wenn sie eine Aussagefunktion ist, die keine freie Variable mehr enthält. Ja? Wo die Variable gebunden wurde durch so einen Quantor, den Null-Quantor oder den Existenzquantor. Oder das ist aber das verkompliziert das Ganze, wenn wir da jetzt noch Konstanten einführen, das ist nicht so gleich. Aber wichtig ist, die Aussagen sind dann eben nur, es gibt ein X und es gibt ein Y, sodass xi in xy enthalten ist. Es gibt ein xi und es gibt ein xy, sodass das eine im anderen enthalten ist. Oder für eins sind alle in ihm enthalten. Oder für alle gibt es eins, was in ihm enthalten ist. Das sind die Aussagen in dieser klar formalen Sprache des Klassenkalküls. Das erleichtert natürlich jetzt ganz, ganz klar die Wahrheitsdefinition. Weil wir können jetzt einfach hergehen und sagen, okay, na, wir schauen uns einmal diese fundamentalen Sachen an. Und dann schauen wir uns an, wann sind die erfüllt, ja? Von Gegenständen und dann schauen wir uns an, wie sich das weiter transferiert in Operationen. Aber noch genauer zur Erklärung des Erfülltseins. Also, wenn wir uns diese Aussagefunktionen, die enthalten jetzt freie Variablen, wie x ist rot, anschauen, dann können wir sagen, die werden erfüllt durch einen Gegenstand. Die Aussagefunktion x ist rot, würden wir jetzt natürlich klar sagen, wird erfüllt durch alle roten Gegenstände. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen roten Pulli einsetze, dann ist klar, der rote Pulli ist rot. Der rote Pulli erfüllt die Aussagefunktion x ist rot. Na, weil wenn ich ihn einsetze für dieses x, ja, dann kommt da eine wahre Aussage hinaus. Ja. Das ist jetzt aber keine zirkuläre Definition, weil, also, dass er damit Wahrheit definiert, weil bei dieser Definition verwendet er das wahr noch nicht. Er gibt einfach an, welche Gegenstände erfüllen unsere Aussagefunktionen. Und dann kommt er dadurch auf eine Definition der Wahrheit. Also was klar ist, dieser Erfüllungsbegriff stellt eine Beziehung zwischen Aussagefunktionen und Gegenständen her. Das habe ich da auf so einer Skizze aufgemalt. Also wir haben in der Metasprache diesen Begriff f erfüllt x und dabei bezieht sich dieses f ja, auf eine Folge von Gegenständen ja, oder auf Gegenstände. Und dieses x bezieht sich auf die Aussagefunktionen der Objektsprache, nicht auf die Aussagefunktionen der Metasprache. Das ist eben der Punkt. Die Metasprache spricht nur über die Aussagefunktionen der Objektsprache. Und das ist jetzt ein klassisches Beispiel für einen semantischen Begriff, um das noch einmal zu zeigen. Der stellt eine Beziehung her zwischen Aussagefunktionen und Gegenständen. Das nur um das noch einmal zu sagen, warum das semantische Definition auch genannt wird. Ne? Gut, wie kann man das jetzt genau machen? Ich gehe mal an für die fundamentalen Aussagefunktionen. Ja? Also wenn ich diese fundamentale Aussagefunktion habe, XI ist in der alten in XJ, ja? Dann wird die erfüllt durch die Gegenstände FI und FJ, wenn FI ist enthalten in FJ. Ne? Das ist ganz klar. Ja? Also wir haben da eine Folge von Gegenständen F, da kommen Gegenstände FI und FJ vor. Und wir können ganz klar sagen, also diese Aussagefunktion, die aus diesen Zeichen besteht, ist erfüllt von dieser Folge von Gegenständen, wenn der i-te Gegenstand, der von der Variable i eingesetzt wird, enthalten ist im j-ten Gegenstand. Ja? Dann ist das erfüllt. Ne? Wir können sagen, jetzt gehen wir weiter für die Grundoperationen, wenn x die Aussage ist nicht j für eine andere Aussagefunktion, dann ist es erfüllt durch eine Folge von Gegenständen f, wenn f j nicht erfüllt. Ja? Also man gibt einfach an die fundamentalen Aussagefunktionen und wie pflanzt sich das fort, diese Erfüllung, für die weiteren Operationen. Also da ist dann natürlich klar, dann haben wir dann oder, ist ganz logisch, also f erfüllt die Aussagefunktion y oder z, wobei y und z Aussagefunktionen, wenn f erfüllt j oder f erfüllt z. Also das ist eine ganz einfache Definition. Und so kommen wir wirklich auf alle Aussagefunktionen. Wir können für alle Aussagefunktionen angeben, erfüllt die Folge f von diesen Gegenständen diese Aussagefunktion. Ja, das für alle x, das ist ein bisschen komplizierter, das werde ich in Umgangssprache erklären. Wenn wir so eine Aussagefunktion haben mit dem i-Quantum, der uns sagt, für alle x, y gilt die Aussagefunktion j, ja, dann wird die erfüllt durch eine Folge, genau dann, wenn es allgemein gesagt egal ist, was dieser i-te Gegenstand ist. Wenn ich da jeden einzelnen Gegenstand nehmen kann und die Aussagefunktion bleibt trotzdem wahr. Ja, ist das ungefähr klar? Also wenn ich zum Beispiel habe, für alle x, x ist rot, ja? Also für alle x gilt, sie sind rot, dann wird die erfüllt von einer Folge von Gegenständen, genau dann, wenn es egal ist, was ich für x einsetze. Ja? Wenn jeder Gegenstand, den ich nehmen kann, diese Aussagefunktion x ist rot erfüllt. Ja? Das heißt, wir kommen da zu einer Definition von Aussagefunktionen, die durch einen i-Quantor gebunden ist, die es quasi egal macht, welchen Gegenstand wir da einfügen. Und das ist jetzt dann der Schritt zu der Wahrheitsdefinition. Ja? Weil, wir haben ja gesagt, die Aussagen, ja, sind genau die Aussagefunktionen, die gebunden sind, wo überall so ein i-Quantor davor steht oder ein Existenzquantor davor steht. Und das heißt, es gibt da keine freie Variable in dieser Aussage. Das heißt, die Aussage wird erfüllt von allen Folgen, bei denen es in jedem Glied egal ist, welchen Gegenstand ich einsetze, weil es müssen alle Gegenstände möglich sein. Ja? Und das heißt, die Aussage ist erfüllt genau dann, wenn alle Aussagefunktionen, alle Folgen von Gegenständen diese Aussagefunktion erfüllen. Ist das ungefähr klar? Also die enthält keine freien Variablen mehr. Die sagt dass für alle x gilt, x ist rot zum Beispiel, ja? Dann wird die erfüllt von einer Aussagefunktion, genau dann, wenn es egal ist, was ich da einsetze, und damit, wenn eine Aussagefunktion die erfüllt, dann erfüllen sie gleich alle, weil es ja egal, ich kann da beliebig austauschen, was ich einsetze, welchen Gegenstand ich einsetze. Und damit kommt das, und das ist jetzt wirklich die Definition der Wahrheit, x ist eine wahre Aussage, genau dann, wenn x eine Aussage ist und jede unendliche Folge von Gegenständen x erfüllt. Ja? Warum? Die Aussagen, das sind alle Variablen gebunden. Ja? Das heißt, wenn eine sie erfüllt, dann erfüllen sie gleich alle Folgen von Gegenständen. Wenn eine Folge von Gegenständen sie erfüllt, erfüllen sie alle Folgen von Gegenständen. Und dann bleiben mir nur noch zwei Möglichkeiten übrig. Nämlich entweder jede unendliche Folge von Gegenständen erfüllt sie, dann ist sie eine wahre Aussage, oder gar keine Folge von Gegenständen erfüllt sie. Ja? Weil wenn ich zum Beispiel bei der Aussagefunktion x ist rot, wenn ich dann in meinen Gegenständen einen nicht roten Gegenstand habe, dann kann sie keine Aussagefunktion mehr erfüllen, weil ich keine Folge von Gegenständen kann die Aussagefunktion mehr erfüllen, weil ich kann immer diesen nicht roten Gegenstand einsetzen. Und daher ist das ein genialer Trick in gewisser Hinsicht, daher ist das wirklich eine Definition von wahrer Aussage. Man muss jetzt aber fragen, ist das wirklich, also hat er jetzt seine Voraussetzungen erfüllt, die er uns gestellt hat? Also erstens einmal ist die jedenfalls formal korrekt, diese Definition, weil die Paradoxien kann ich nicht bilden, die sind immer in einer Metasprache. Das Erfülltsein bezieht sich nur auf Aussagefunktionen von der Objektsprache. Deswegen kann ich ein Wahrheitsprädikat sowieso durch diese Definition nur für Aussagen der Objektsprache bilden. Ich komme nicht zu einem Lügenersatz, ich kann nicht über meine, über die Aussage, ich kann nie über sich selbst reden, ich kann nie Beispieldikat auf die Aussage selbst anwenden. Und sie ist sachlich angemessen. Das erfordert aber wirklich jetzt mehr formale Logik, weil man muss da jetzt zeigen, dass daraus alle TP-Konditionale folgen. Es ist leicht zu zeigen, aber es ist ein bisschen lang. Ja? Also wer das sehen will, wirklich formal, wer es ihm jetzt nicht glaubt, kann das im Weißbegriff nachlesen. Aber es funktioniert. Also ich kann so wirklich alle TP-Konditionale ableiten. Und damit hat er seine zwei Voraussetzungen erfüllt. Also diese Definition ist formal korrekt. Ja, sie ist in einer Metasprache gegeben, sie kann nicht nur auf Aussagen der Objektsprache angewendet werden und sie ist sachlich zutreffend, weil alle TP-Konditionale sind herleitbar. So, also das ist jetzt mal der grobe Überblick über das, wie Taske diese Wahrheitsdefinition definiert. Ich habe jetzt dann noch ein Kapitel über die Taske-Hierarchien. Gibt es dazu jetzt einmal Fragen? Also ist irgendwas ganz schwer unklar? Also ich stelle die Folien auch auf meine Homepage, ich schreibe Ihnen dann auf, da können Sie es sich runterladen und sich nochmal anschauen. Aber das Wichtige ist jetzt eigentlich nicht, dass Sie da jeden einzelnen Schritt jetzt genau verstanden haben. Das Wichtigste ist einfach, dass klar wird, dass ich durch diese, wenn ich diese eine formale Sprache anschaue, etwas lerne über dieses Wahrheitsprädikat. Ich lerne, wie kann ich das definieren. Ich kann das für andere formale Sprachen auch durchführen. Und ich lerne, wie sich das hier verhält, also wie ich eine formal korrekte Definition geben kann und wie ich dann diese TP-Konditionale herleiten kann. Also, das ist, ja?
Aber ich lerne nichts für oder über die Umgangssprache.
Nicht für die Umgangssprache, nein.
Doch, es bringt auch keinen Nutzen.
Nutzen, oh ja, doch, Nutzen bringt es natürlich schon. Also der Punkt ist, dass das uns das etwas, erstens einmal zeigt, wie das Wahrheitsprädikat funktioniert in formalen Kontexten, ja? Und das bringt natürlich einen Nutzen, wenn ich mich philosophisch mit dem Wahrheitsprädikat beschäftige. Ich weiß, wie kann ich diese Paradoxien verhindern, wie verhält sich das genau in diesem semantischen Sinn zwischen Aussage, Funktion und Gegenstand. Also da kann ich schon viel lernen für die Philosophie. Was klar ist, ist, dass ich nicht jetzt damit eine Definition von wahr gegeben habe, die für alle Sprachen gilt. Ja? Ich habe es für eine bestimmte Sprache gegeben. Ja? Aber diese Methode kann ich für andere Sprachen auch verwenden. Ja? Also das ist zentral. Und das ist natürlich eine Art zu philosophieren, die vielleicht nicht, also wenn man danach fragen will, was ist Wahrheit wirklich, dann wird einem das nicht befriedigen. Das ist natürlich klar. Allerdings zeigt uns das eine Methode der Philosophie, nämlich ich kann verschiedene Intuitionen der Wahrheit in verschiedenen formalen Definitionen einfangen. Und wenn man die vergleicht, dann kommt man darauf sehr viel drauf. Also wenn man zum Beispiel Taskes Definition mit Kripkes Definition vergleicht, sieht man da gewisse Dinge, wie sich diese Wahrheitsbegriffe gegenseitig verhalten und man kann das ja wohl philosophisch recht viel rausholen. Also das Ziel war natürlich nie, eine Definition für die Umgangssprache zu geben. Das scheitert ja immer, das haben wir gesehen, dass das immer in diese Paradoxien sich verstricken wird. Ja? Das heißt, so eine formal korrekte Definition in dem Sinn ist gar nicht möglich. Ja? Aber die Ziele, die er sich gesteckt hat, hat er natürlich erreicht.
Aber was ist gewonnen, wenn es Wahrheit am Papier gibt? Wenn Wahrheit am Papier möglich ist, aber nicht dann in der Realität.
Wenn also da muss man klären, was heißt
aber in der Realität. Vielleicht, also das ist ein Punkt, den ich auch schon früher mal ansprechen wollte. Was man sich klar machen muss, ist, es gibt sozusagen zwei Unterschiede. Und diese zwei Unterschiede, die sind aber sozusagen ganz auf verschiedenen, die markieren sozusagen verschiedene Arten von Übergängen. Also so wie wenn man sagt, wenn man einen Google-Loop hat, dann gibt es einen Unterschied zwischen dem, was mit der Schokolade ist und dem, was ohne Schokolade ist, also zwischen dem braunen und dem gelben. Ja? Und dann gibt es aber einen Unterschied zwischen dem ganzen Google-Loop und der Form. Und das sind zwei Unterschiede, die sind aber von verschiedener Art. Und so gibt es hier einen ganz wichtigen Unterschied zwischen dem, was man das syntaktische und die semantische Betrachtung nennen könnte und was uns ja sozusagen der Turbo war, der uns auf den Weg gebracht hat, dass man gesagt hat, wir haben ja diesen Satz, zweite Zeile da, völlig korrekt gebildet, warum kann trotzdem eine Paradoxie entstehen? Und dann kommen wir auf eine Möglichkeit, die semantische Dimension sozusagen unter Kontrolle zu halten, indem wir diese zwei Ebenen von Objektsprache und Metasprache unterscheiden. Aber jetzt haben wir noch einen zweiten Unterschied und auf das spielt sie an. Es handelt sich um ein semantisches und nicht um ein epistemologisches Kriterium der Wahrheit. Es handelt sich um eine Klärung dessen, was man meint, wenn man sagt, dass etwas wahr ist, was man meint, wenn man sagt, dass etwas wahr ist. Und es handelt sich nicht um eine Antwort auf die Frage, wie erkennt man, ob etwas wahr ist. Und das kann man auch sehr schön zeigen an den Beispielen, die der Herr Wielinger aus dem Dasgupta genommen hat. Nämlich, nehmen Sie diese Disparität zwischen dem, was da zuerst gesagt wird, es verhält sich so und so, ist wahr, wenn es sich so und so verhält. Und nehmen Sie dann das Beispiel, es schneit. Dann und genau, ist wahr genau dann, wenn es schneit. Auf seiner Oberfläche ist einmal schon dieser Satz, es schneit, schaut ein bisschen anders gestreckt aus, es verhält sich so und so. Ja? Das ist sozusagen ein Vorgang, wo man nicht... Und das könnte uns ja zu der Frage, das hängt auch zusammen, dass wenn einer sagt, es schneit, ist wahr, dann und dann, wenn es schneit, wir immer das Gefühl haben, wir müssen jetzt noch weiterfragen und sagen, wann schneit es eigentlich? Wir alle wissen, ne? Wir alle wissen, dass es dauernd Fälle gibt, wo höchst unklar ist, ob es jetzt schneit, wo ein entsprechender Vorgang stattfindet. Aber was soll man jetzt eigentlich sagen? Es schneit? Oder soll man sagen, das ist ein Graupelschauer? Oder soll man sagen, das ist nur ein Nieseln? Oder so, schneit es jetzt oder schneit es nicht? Ne? Und, ja, und auch wenn wir da herinnen sitzen und alles zumachen und nur bei Kunstlicht uns unterhalten und sagt, wenn es schneit, und dann sagt, wann schneit es denn? Was ist denn ein Kriterium dafür, dass es schneit? Das ist eine ganz andere Frage. Das ist sehr wichtig, dass einem das klar ist, dass diese Theorie auf Fragen dieser Art keine Antwort gibt. Hingegen, wenn Sie sich zurückerinnern, was ich Ihnen über diese späten, spätnacharistotelischen Philosophien erzählt habe, diese Frage nach dem Kriterium der Wahrheit und die Auszeichnung der kataleptischen Vorstellung, also der Wahrnehmung, sozusagen, da geht es um diese Erkenntnisfrage. Aber hier geht es echt nicht um die Erkenntnisfrage, hier geht es nicht um die Frage, wie man erkennt, das, dieses oder jenes. Ja? Das ist natürlich an dem Beispiel mit der Mengenlehre, schaut das ein bisschen anders aus, weil das Aussagen sind, die nicht empirische Aussagen sind in der Art und Weise. Aber trotzdem muss man generell sagen, dass die epistemologische Frage, die Erkenntnisgrundlage, ist wieder was anderes. Es geht um eine Erklärung dessen, was man meint, wenn man von irgendeiner Aussage sagt, sie ist wahr und nicht nur feststellt, ob sie ist. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Ne?
Es ist natürlich eigentlich die Grundlage von dem, was man auch in der Linguistik dann formale Semantik nennt. Ne? Also das hat sich danach auch verselbstständigt. Diese Definition ist das ein Beispiel, wie man wirklich einen semantischen Begriff definieren kann, formal korrekt, ohne dass er sich in Paradoxien verstrickt. Und das ist für die Linguistik ein ganz zentraler Impetus auch gewesen. Also es gibt da viele Leute, die formale Semantik betreiben. Aber ich werde jetzt noch kurz auch einen zentralen Kritikpunkt angehen, nämlich der Punkt sind diese Task-Hierarchien. Also wir haben gesehen, das Weiß-Prädikat wird immer in einer Metasprache definiert, die über mehr logische Mittel verfügt. Ne? Also die kann die Namen von den Aussagen der Objektsprache bilden, die kann über die Folgen von Gegenständen, über die die Objektsprache spricht, sprechen, die ist reichhaltiger, diese Metasprache. Und der Punkt ist jetzt, wenn ich für die Metasprache jetzt wieder ein Weiß-Prädikat definieren will, weil ich über einen Satz, der das Weiß-Prädikat enthält, wieder ein Weiß-Prädikat bilden will, muss ich in eine weitere Metasprache gehen. Ja? Und dadurch erhalte ich eine ganze Hierarchie von Weiß-Prädikaten. Ich muss immer höher gehen. Ich muss ein Weiß-Prädikat wahr 1 definieren für die Objektsprache. Für die Metasprache, für Sätze, die wahr enthalten, muss ich ein Weiß-Prädikat wahr 2 definieren. Für Sätze der Metasprache 2 muss ich ein Weiß-Prädikat wahr 3 definieren. Also ich komme nie zu einem allumfassenden Wahrheitsprädikat. Das ist ganz wichtig. Bei Tatsky. Bei anderen Wahrheitstheorien schon, bei den modernen. Das blockiert natürlich sofort die Bildung von diesen Lügnersätzen und von allen selbstzügigen Sätzen mit dem Wahrheitsprädikat. Also ich kann nicht sagen, also ich kann keine selbstzügigen Sätze bilden, weil ich immer in dieser Hierarchie höher gestoßen wäre, wenn ich das wollen würde. Und das wurde kritisiert, also von Kripke. Das wäre mal, also das da wird nächste Woche vielleicht ein bisschen was drüber eingegangen werden. dass das eigentlich ein bisschen eine Kontraintuition ist zu unserem, also keine Intuition von uns ist. Aber es ist ganz zentral, das zu sehen, warum das wir das gemacht haben.
Also eine Sache möchte ich schon mal hinweisen, weil das sogar auch in einem kleinen Buch über Wahrheit da vermerkt hat, dass diese Kritik, die man da üben kann, aber natürlich nicht so ausgedrückt werden darf, dass man sagt, naja, der hat ja Wahrheit nur für eine Sprache definiert und für alles andere, was nicht die Mengenlehre ist, müssen wir jetzt andere Wahrheitsbegriffe definieren. Das ist da nicht gemeint mit Kritik, weil er ja das nicht nur für eine Sprache, sondern angegeben hat, wie man ausgehend von der Wahrheitsdefinition von Wahrheit für eine Sprache auch weiterkommt. Also so ist es nicht, dass man sagt, kommt an und macht den Mund auf und sagt was man wieder hat. Können wir uns das wieder, sozusagen, können wir das wieder vergessen. So ist es.
Also, er zeigt sogar, dass immer, wenn wir eine Metasprache bauen können, die über diese logischen Mittel verfügt, die wesentlich reichhaltiger ist an logischen Mitteln, immer dann kann ich ein Wahrheitsprädikat definieren für jede formale Sprache. Nur dann, wie in der Umgangssprache, wo ich so eine Metasprache, die über mehr logische Mittel verfügt, nicht definieren kann, weil die Objektsprache schon alle logischen Mittel enthält, nur dann geht es nicht. Und das ist die sogenannte Undefinierbarkeitstheorie, dass für solche Sprachen, wo ich so eine Metasprache nicht bilden kann, keine Wahrheitsdefinition möglich ist. Aber für alle Sprachen, wo ich in so eine Metasprache, in eine wesentlich reichhaltige Metasprache gehen kann, ist es möglich. Und das ist ein riesen Achievement. Und jetzt noch ganz kurz auf vier Nachwirkungen, die ich jetzt rausgegriffen habe, also von Daskis Wahrheitstheorie. Das erste ist, das T-Schema wird eine fundamentale Idee in der modernen Wahrheitstheorie und auch in der gesamten Philosophie. Dieses T-Schema, hinter das wird eigentlich nicht mehr zurückgegangen. Fast nicht mehr. Das zweite ist, die Methode, Intuitionen bezüglich eines Begriffs in formalen Theorien darzustellen, wird zu einer zentralen Methode in der analytischen Philosophie. Vielleicht war es vorher auch schon, aber dadurch auf jeden Fall noch viel mehr. Also diese ganze Debatte in den 70er-Jahren mit der möglichen Metensemantik oder so, die ist auch so eine Methode, Intuitionen eines Begriffs in formalen Theorien darzustellen. Drittens, formale Semantik wird ein eigener Forschungsbereich. Also genau diese Art, semantische Begriffe so zu definieren in formalen Sprachen, wird in der Linguistik und der Philosophie ein eigener Forschungsbereich. Und viertens, diese ganze Theorie hat einen Einfluss in die Sprachphilosophie, zum Beispiel bei Davidson oder auch Stein oder anderen. Also das ist ein unglaublich zentraler Punkt in der Geschichte der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Das muss auch klar sein. Das hat Auswirkungen, die weit über die Logik und die Philosophie hinausgehen.
Also, danke. Ja. Ich erinnere, bevor wir auseinandergehen, noch kurz an eine Bemerkung.